Möge jeder Mensch zu dem werden, der er wirklich ist, geistig vollkommen und gesund. Wie geht das?
Das heißt, jeder Mensch ist vom Potenzial her gesund. Und die meisten Menschen empfinden das aber nicht so, weil es ist eine Vielfalt von Eindrücken, Einflüssen, die auf uns einwirken, tagtäglich.
Ja, und es geht wirklich darum, das wieder zu erkennen, dass wir alle diesen Wesenskern haben, dieses gesunde, höchste Element in uns, da wieder Berührung zu bekommen und dann einfach zu merken, ich bin wirklich geistig, ja, ich bin schon vollkommen, ich bin gesund und alles, was mich davon abhält, sind eigentlich so Verschattungen oder Blockaden, die mich davon noch trennen, was ich in Wahrheit schon längst bin.
Herzlich willkommen im Flowing Podcast, unsere Vision, deine Inspiration. Caroline und Alexander Toskar, Heiler, Autoren, Speaker, Lehrer, Unternehmer und Herzensmenschen. Mein Name ist Raphael Fessler und ich wirke als Therapeut, Mentor und Speaker. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht's euch heute?
Uns geht es gut, vielen Dank.
Sehr gut, sehr frisch, sehr klar. Freuen uns auf das Gespräch, Raphael.
Ich mich auch. Die erste Frage handelt immer von eurem Vornamen. Und zwar, ob ihr wisst, was eure Vornamen Caroline und Alexander bedeuten.
Also bei Caroline weiß ich es tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass ich einen zweiten Vornamen habe und der ist Alexandra. Und das finde ich schon immer besonders, dass wir uns schon vom Namen her auch so gefunden haben, Alexander und ich.
Definitiv.
Ich habe mich mit meinem Namen, mit dem Ursprung nicht beschäftigt, habe immer gesagt bekommen, wenn ich etwas Gutes getan habe, ach, Alexander der Große. Und das war mir eher etwas unangenehm. Was mir am Namen nicht so gut gefällt, ist, wenn der abgekürzt wird. Als Kind war mir Alexander nicht so recht, da mochte ich Alex sehr gerne. Und jetzt im Erwachsenenalter, wenn dann fremde Menschen zu mir Alex sagen, dann ist mir das natürlich viel zu vertraut. Aber ich denke, so geht es den meisten Menschen.
Mhm. Bis gar nicht so weit weg, der Beschützer, der Männerabwehrende, der Verteidiger. Leitet sich vom Altgriechischen ab, Alex sein, schützen, abwehren und aner, Mann, Mensch, ab. Gehst du in Resonanz mit dem, was ich gerade erzählt habe?
Also da finde ich schon gewisse Neigungen in mir dazu, nur ich setze das ja nicht bewusst ein. Mhm. Ja, das ist so, wenn man in der Tageszeitung nach dem Horoskop schaut, und dann sieht hier und da gibt es eine Übereinstimmung und dann im nächsten Monat ist das wieder etwas, was einem gar nicht zusagt. Mhm. Also ich denke, wir können uns da so ein paar Aspekte aussuchen und dann kann das durchaus eine Anregung sein, um sich in eine bestimmte Richtung zu verändern, weiterzuentwickeln. Und dann auch schauen, oh, davon habe ich jetzt zu viel, zum Beispiel zu viel Energie, zu viel Feuer, zu viel Temperament. Das sollte man das etwas zurücknehmen.
Mhm. Die Freie, die Starke, die Geliebte. Als weibliche Form von Karl bedeutet er zudem die Kriegerin.
Oh, das ist interessant, war mir wirklich nicht bewusst. Also Kriegerin, damit kann ich gar nicht in, höchstens Kriegerin des Lichts, liebevolle Kriegerin. Die Freie, das passt, finde ich, sehr gut, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Die Starke in gewisser Hinsicht auch, das ist jetzt noch das, was ich gerade erinnere. Ne? Denn es braucht schon eine gewisse Stärke für die Arbeit, die wir machen. Da auch also eine Stabilität und Stärke, so würde ich es vielleicht nochmal fassen. Denn wir haben einfach sehr viel Kontakt mit Menschen, die unsere Unterstützung brauchen und da ist eine Stabilität und Stärke schon auch ein schönes Element. Also sehr spannend und passt größtenteils, ja. Mhm.
Die nächsten Fragen handeln sich eigentlich immer so über den positive und negative, wenn man das so ausdrücken will, Eigenschaften. So, was passiert, wenn jemand eher wütend auf dich ist, zum Beispiel Caroline, und was oder wie würde er sie dich beschreiben und wie würde er sie dich beschreiben, wenn du gut gesinnt bist und so weiter. Jetzt mache ich das aber ein bisschen anders heute und ja. Ich frage einfach dich mal, Caroline, wie würdest du Alexander beschreiben?
Eine sehr, sehr liebevolle Persönlichkeit, sehr, sehr fein in der Wahrnehmung, auch in der Umsetzung dessen, was auf Alexander so eintrifft. Und gleichzeitig neben dieser feinen, liebevollen Seite auch tatsächlich eine ganz große Stärke, einen starken Willen, auch Dinge wirklich zu verändern und vor allen Dingen diese große, große Hingabe an seinen Auftrag, Menschen zu helfen. Das fasziniert mich wirklich sehr. Denn ich sehe natürlich in unserer gemeinsamen Arbeit nicht nur das, was die Menschen sehen, die zu uns kommen, sondern auch, was alles dahinter steht und unter welchen oft auch wirklich sehr herausfordernden Bedingungen er so gut diese Heilarbeit macht und eben dieses Liebevolle und Kraftvolle da auch hält und nicht einbricht oder schlechter wird in dem, was er tut. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und sehr schön auch. Ja.
Und wenn es jetzt mal so einen Morgen gibt, wo du denkst, oh, du gehst mir.
Ich verstehe schon.
Was würde da so kommen?
Vielleicht am ehesten, dass Alexander so unglaublich pflichtbewusst ist, ja, dass er da wirklich in dem Moment dann auch nicht nachgibt. Das ist schon mal so ein Moment, wo ich denke, oh, da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ja. Aber das ist eben genau das, was ich vorhin auch als Positivität erlebt habe. Ne? Und das sind ja immer die Rahmenbedingungen, die dann etwas so eher positiv oder auch manchmal dann leicht zu einer leichten Anspannung führen könnten. Mhm. Aber wir kennen uns jetzt seit weit über 20 Jahren. Wir wissen auch um die Strukturen und auch die Bedingungen, wo eben jeder von uns vielleicht auch mal nicht mehr ganz locker ist und können das auch sehr gut einordnen und dann auch unterstützen, ja, dass wir dann auch uns da gegenseitig helfen. Und das macht Alexander auch für mich.
Jetzt darfst du.
Also deine Beschreibung hat mich gleich von Anfang an dich erinnert. Ich habe gedacht, eigentlich beschreibst du dich selber. Nur, da sind dann natürlich Aspekte hinzugekommen, die uns dann ein wenig voneinander unterscheiden, was auch sehr gut ist. Caroline ist für mich ein sehr geduldiger Mensch. Also wenn ich so überlege, im Vergleich zu anderen Menschen, die mir in den letzten 20, 30 Jahren begegnet sind, ist Caroline der geduldigste Mensch. Ja. Sehr harmonisch und auch stark zugleich. Also geduldig heißt nicht passiv und vieles kann um sie herum geschehen, sondern sie geht auch in die Aktion. Ja, durchaus kämpferisch, auch beschützend. Genau. Und ein Punkt, was mich dann sehr erheitert hat, das hat sich ja heute auch so abgespielt, dass wir zwischen zwei Kaffees, also ich neige dazu, gerade wenn wir unterwegs sind, dann auch zu packen. Ich kann mich sehr gut entspannen, wenn schon die Hälfte gepackt ist. Und Caroline kann in Ruhe sitzen, Tee genießen, Kaffee genießen und sobald der zweite Kaffee in der Mache ist, stehe ich aber auf und pack dann fertig. Und das ist dann aber auch schnell gemacht, dann gebe ich auch Ruhe. Also ich bin durchaus jemand, der gerne die Ärmel hochkrempelt und schon mal etwas macht. Ja, auch wenn wir Ideen haben für neue Projekte. Wir tauschen sehr viel über Spiritualität, über Projekte aus. Wir haben ja auch eine Stiftung für spirituelle Gesundheit. Insofern ist das etwas, was man jetzt nicht am Tisch bespricht, sondern das kommt so aus dem Alltag, aus dem Fluss. Und dann teilen wir uns unsere Ideen. Und ich bin derjenige, der dann gleich das eine oder andere umsetzt und schaut, wie sieht das aus. Und Caroline ist dann eher theoretisch. Mhm. Genau, das ist im Grunde genommen der einzige Unterschied zwischen uns.
Das ist eine schöne Ergänzung.
Ja,
absolut.
Ja. Ich kann auch aus meiner Sicht das gerne nochmal so, diese Verbindung. Ne? Also Alexander ist immer derjenige, der wirklich, wie er eben gesagt hat, die Dinge so erstmal ins... ja, in die Umsetzung bringt, nach vorne geht, hat da auch wirklich so eine gewisse Stringenz. Und ich bin eher diejenige, die, wenn das Projekt dann da ist, auch schaut, dass das wirklich qualitativ dann auch gut abgesichert ist. So, ja, es ist wirklich so diese männliche Energie, das Durchstechende, und ich bin eher diese Waagerechte. Mhm. Und so beginnt immer Alexander und dann komme ich ins Spiel. Und das ist eine sehr schöne, also das wissen wir auch mittlerweile, dass das unsere Stärke ist. Und da lasse ich Alexander auch wirklich durchstarten und weiß dann, es kommt der Moment, wo wir es dann gemeinsam anschauen und ich dann eben auch bis zum Abschluss durchentwickle. Mhm. Ne?
Wie habt ihr eigentlich euch einander kennengelernt?
Das ist interessant. Also vielleicht ganz kurz meine Biografie. Ich war Leistungssportlerin, Tennis habe ich gespielt und habe dann, als ich dann Studium begonnen habe, ist das dann so ein bisschen wieder, das ein bisschen abgenommen, der Sport. Und ich wollte unbedingt zu diesem jahrelangen Leistungssport auch einen Ausgleich finden. Das war das Yoga. Ich habe dann auch mit einer ganz sanften Yoga-Form begonnen, das Yin-Yoga. Und über das Yoga haben wir uns dann auch kennengelernt. Ich bin dann damals beruflich nach Frankfurt für ein längeres Projekt, ein halbes Jahr gegangen und habe natürlich gleich als erstes eine Yogaschule gesucht und auch gefunden. Und Alexander war dann in denselben Yogakursen. Und dann war sehr interessant, wir haben uns einfach nach den Stunden lang unterhalten und ich war unglaublich froh, in ihm einen männlichen Austauschpartner zu haben, der so viel über Spiritualität weiß und sich interessiert, weit über Yoga hinaus. Und wir haben dann einfach festgestellt, dass uns ganz viele Themen beide sehr faszinieren. Und Alexander aber eben mit seiner Biografie, auf die wir ja nachher noch kommen, mit dieser Familie, mehr in diesem ganz klassischen Heilen war, im geistigen Heilen. Und ich eben durch meine Ausbildung, ich bin Pharmazeutin, war mehr in der Pflanzenheilkunde, habe mich viel mit Buddhismus beschäftigt, Yoga, Ernährung. Und da gab es eben diese Überschneidung, aber eben auch so Felder, die mich unheimlich interessiert haben, weil ich damit damals noch keine Berührung hatte. Mhm. Geistheilung.
Wer hat wen angesprochen in der Yogastunde?
Das war gar nicht nötig, dass jemand den ersten Schritt gemacht hat, weil es gab in der Yogastunde sogenannte Partnerübungen, wo man den anderen unterstützt, in eine gewisse Haltung zu kommen. Und das war dann ein Wechselspiel und dann dazwischen haben wir das gegenseitig kommentiert und dann nach der Stunde eben ging es weiter. Mhm. Also es war
fließend
diese,
so, ne?
Ja. Es war diese Hemmschwelle, die manchmal da ist zu Beginn, die hat bei uns gar nicht existiert.
Das ist schön.
Ja.
Das Universum hat mitgespielt.
Ja, sehr gut sogar, genau.
Bevor wir noch so oder dann wirklich zur Geschichte kommen, auch von dem, was ihr macht, wir haben das Wort Heilung schon gehört, noch ein paar tiefere Fragen. Was glaubt ihr, wer seid ihr oder wer bist du und warum bist du hier jetzt ganz persönlich?
Also ich glaube, das betrifft nicht nur mich, ich glaube, das betrifft jeden Menschen, wirklich seinen Lebensplan zu finden, also diesen Auftrag, den du angesprochen hast. Und für mich wird immer klarer, also das war früher, habe ich das sozusagen intuitiv mir ausgesucht, wollte immer helfen, ich wollte immer unterstützen und habe dementsprechend eben auch meine Hobbys oder auch meinen Beruf dann gewählt. Und jetzt ist das viel, viel bewusster, dass ich sage, also mein Auftrag liegt schon darin zu sagen, gut nach mir selber zwar zu schauen, aber aus dieser Grundverfassung und Stärke, die ich in mir spüre oder auch eine gewisse Harmonie, die ich in mir trage, sehr stabil, glücklicherweise bin ich sehr dankbar dafür, das mit anderen Menschen zu teilen. Und anderen Menschen, die es vielleicht durch bestimmte Bedingungen mal nicht so gut haben oder generell im Leben mehr Schwierigkeiten haben, auch zu unterstützen. Und das ist für mich der schönste Auftrag, den ich ganz, ganz gerne erfülle und der mir, glaube ich, auch meine ganzen nächsten Jahre mich führen wird und leiten wird.
Und wer bist du? Was denkst du im Kern?
Ich hoffe und ich glaube auch eine sehr lichtvolle Seele, eine sehr heitere, fröhliche Seele, die andere mit dieser Alexander als Geduld bezeichnet. Ich würde einfach sagen, ich bin sehr so in mir geschlossen, harmonisch, andere damit dann auch inspirieren kann.
Alexander?
Ich habe mich schon als Kind dafür interessiert, was hinter dem Sichtbaren sich befindet. Später, viel später, habe ich dann Kommunikationsdesign studiert, also eine Form von Grafikdesign. Und ich habe das bewusst als Studiengang gewählt und nicht Grafikdesign, weil mich die Kommunikation so angesprochen hat. Und die Form, die ich dabei gelernt habe, die war im Grunde genommen austauschbar. Also diese Art von Kommunikation in Bild und Wort, die ich gelernt habe, die setze ich heute ein, um Spiritualität und geistiges Heilen den Menschen zu vermitteln und so auch eben diese Frage für sie greifbar zu machen. Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Was sind meine Möglichkeiten? Und auch aufzeigen, dass wir eine Auswahl treffen können. Es gibt bestimmte Aspekte, bestimmte Möglichkeiten natürlich, die wir mitbringen, bestimmte Voraussetzungen, die müssen nun mal da sein. Also ich zum Beispiel könnte kein Leistungssportler sein, da fehlt mir die Geduld, das Interesse schon, aber das hält nicht lange an. Und ich habe nun mal in diesem Leben andere Aufgaben.
Du hast erwähnt, du wolltest schon als Kind das sehen, wo man nicht in erster Linie sieht. Hast du so ein Beispiel dafür?
Ja, ich hab Bücher von Jules Verne verschlungen und so alles, wo es um, kein Science Fiction, aber einfach so Visionen ging. Ja, auch bin auch in die Musik eingetaucht, Komponisten, deren Lebensgeschichte hat mich interessiert, und zwar diejenigen, die auch heute rückblickend, verstehe ich das nochmal besser, anders als 5-6-jähriges Kind, dass sie durchaus Verbindung zur geistigen Welt hatten. Ja, und da so sphärische Musik hier für uns Menschen auf der Erde in eine Form, wie es eben damals ihnen möglich war, wiedergegeben haben.
Hast du dann auch schon gemerkt, dass du, ich sage jetzt mal, mehr siehst? Kann ich das so sagen, als Kind?
Ja, schon. Ich habe mich mit meinen Eltern ausgetauscht, mit meinem Großvater und dann hier und da mit den Kindern, Jugendlichen um mich herum. Und da habe ich festgestellt, dass es nicht jeder versteht. Also außerhalb der Familie und ein, zwei Leute, dann waren große Fragezeichen. Und wie das vielen anderen in einer ähnlichen Situation geht, dann zieht man sich zurück. Ja, so habe ich auch bewusst geschaut, wem vertraue ich was an. Und dann...
Also hast du ein Beispiel, wo du, also ich kenne es jetzt, ich kenne ja auch Therapeutinnen oder so, die sagen, ja, dann kommen, ich sehe, da kommen meine Helfer oder es erscheinen Tiere oder wie auch immer. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Erinnerung, dass ich, als Kind hat man das ja, eigentlich alle Kinder haben das ursprünglich, gerade bis wir, sag mal so, bis unser Ego noch im siebten Lebensjahr noch mehr ins Spiel kommt. Und natürlich werden wir stark geprägt vom Umfeld. Ich habe jetzt keine Erinnerung, dass ich irgendwo mal was gesehen habe oder gemerkt habe, da ist, mit dem Mensch ist was. Ich habe keine Erinnerung. Aber ja, ich gehe mal davon aus, da gibt es ganz Haufen bei dir, oder?
Ja, also eine sehr, so eine meiner ersten Erinnerungen an etwas, das ich wahrnehme und andere sehen das anders und ich behalte das besser für mich, war Todesfall in dem Viertel, wo wir gewohnt haben, war ich 6, 7 Jahre alt. Und alle waren natürlich ganz traurig, ist ja verständlich. Und ich hatte so die Wahrnehmung, das ist nicht zu Ende. Ja, etwas von diesen Menschen geht in eine andere Ebene, irgendwo anders hin. Und als ich die ganzen traurigen Gesichter gesehen habe, und da waren auch Freunde von mir, die waren innerhalb von dieser Familie, da wusste ich, ich kann das ihnen nicht sagen, sie werden es nicht verstehen, das wird sehr verstörend sein. Mhm. Ja, und so habe ich dann immer selektiert, was behalte ich für mich, und das war sehr viel.
Das ist mega anstrengend, also hört man ja
nein,
nur,
ganz oder, gar
oder
nicht.
Nicht. Okay.
Ganz und gar nicht, also ganz gut und gar nicht. Das war dann einfach so etwas Schönes für mich, dass ich etwas sehe, wahrnehme oder für mich das dann so sortiere, damit ich ein spirituelles Weltbild pflege. Und bestimmten Menschen habe ich das ein oder andere mitgeteilt, jetzt so wie wir das jetzt hier machen.
Mhm. Kanntest du das von dir? So Beschreibungen jetzt, wie er sie wahrgenommen hat oder einfach wie er ist?
Nein, also wir erleben auch so spirituellen Input sehr unterschiedlich, Alexander und ich. Alexander ja sehr über visuelle Downloads, nenne ich es mal. Ich eher über Stimmen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da jetzt kein Medium, aber es kommen schon mal sehr klare Ansagen, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, wo dann auch ein klares Ja oder Nein kommt. Und als Kind erinnere ich das schon auch. Also ich war immer sehr, sehr naturverbunden. Ich komme auch aus einer Familie, wo mütterlicherseits die Großmutter sich immer sehr viel mit Kräuterheilkunde beschäftigt hat. Es gab auch den Heiler im Dorf, der dann die Hände aufgelegt hat. Also ich bin da mit einem Kind, als Kind ist schon in Berührung gekommen. Das war einfach auch normal in unserer Familie. Und ich erinnere schon auch ein, wirklich so ein Schlüsselerlebnis, haben vielleicht auch schon viele erlebt, aber das weiß ich, war für mich so, wo ich gemerkt habe, so, da gucke ich jetzt einfach auch vielleicht schon ein bisschen weiter oder tiefer. Ein Moment, wo ich einfach so erkannt habe, diese irdische Hülle, die wir hier sehen, das kann nicht alles sein. Und da ist wirklich so ein ganz, ganz großes Energiefeld aufgegangen und auch so die Frage, was geschieht eigentlich mit uns allen, wenn wir nicht mehr sind? Welche Ebenen? Ich weiß noch, ich habe da meinen Vater versucht als Instanz, der mir das erklärt, und er hatte natürlich auch keine Antworten, aber hat versucht, mir das zu erklären, dass wir dann alle irgendwo uns wiedersehen und so. Aber ich habe gemerkt, das muss noch etwas viel, viel Größeres sein. Also das würde ich schon sagen, war ein sehr, sehr spezieller Moment. Der war gleichzeitig sehr schön, weil ich diese Dimension geschaut habe. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, das war ein kleines bisschen überwältigend, sagen wir mal so. Ja, es war für so eine Kinderseele einfach sehr, sehr groß, was ich da schauen durfte. Und aber das habe ich nie vergessen und es begleitet mich auch, ja, dass wir einfach viel, 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 viel mehr Ebenen haben als das, was wir eben Realität nennen.
Schön. Tauchen wir ein in die Realität, in die Geschichte. Ich nenne es jetzt mal der geistigen Aufrichtung. Es ist natürlich viel mehr. Und da kommt vor allem dein Vater, Piotr Elkunovic, ins Spiel. Wie kam er respektive dann ihr auf diesen Weg?
Ja, ich komme aus einer Familie, die sich schon immer für etwas interessiert hat, was jetzt nicht jeder in der Gesellschaft getan hat. Das waren verschiedene Ernährungsformen und dann spirituelle Bücher, so auch alternative Heilweisen. Und mein Vater hat auch sehr früh Yoga praktiziert. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie er eines Tages sich nicht bewegen konnte. Es hatte mit Yoga nichts zu tun. Er hatte einfach Rückenschmerzen und mit Yoga konnte er sich da ein wenig helfen. Und dann kam der Tag, wo das einfach nicht mehr ging. Da hat er seine Suche nach Hilfe, nach alternativen Heilweisen ausgeweitet. Monate später kam er in Jerusalem an die Klagemauer und hat dort eine sehr intensive energetische Hilfe erfahren, eine Lichtwahrnehmung. Und das war der Zeitpunkt, wo er wusste, etwas in ihm hat sich verändert. Und er hat eine Kraft im Bewusstsein, die er nicht nur für sich jetzt so anwenden konnte, durch die Vergegenwärtigung, da ist etwas, sondern auch für andere. Und so war ich der Erste, der diese Energie von ihm bekommen hat, in Form von ja, Impulsgabe. Und ich kann mich erinnern, dass diese Schnelligkeit, Sekundenschnelle, dass es mich sehr überrascht hat. Ich habe nicht erwartet, dass das so schnell etwas passiert. Und dann sagt er so, Alex, ich bin fertig. Denn vorher hatte ich verschiedene Anwendungen von ihm bekommen, die ich genossen habe. Und ich habe dann die nächsten Jahre beobachtet, was er mit dieser Energie, mit diesen Möglichkeiten, die er jetzt hatte, gemacht hat. Es kamen viele Menschen zu uns zur Behandlung, hat einen Praxisraum im Haus eingerichtet. Und dann bin ich meinen Weg gegangen in das Kommunikationsdesign-Studium und habe nebenher immer wieder beobachtet, was mein Vater so macht, habe ihm auch Flyer gestaltet und so weiter. Und dann hat es in der Welt Veränderungen gegeben, die mich dazu gebracht haben, doch wieder diesen Ideen, Wünschen, die ich in mir hatte, auch zu folgen. Und so war der Wunsch größer geworden, auch nicht nur aus der Ferne zu schauen, was mein Vater macht, sondern vor Ort. Und da wusste ich schon, noch bevor ich zu ihm kam, ich war längere Zeit in Indien gewesen, habe so reflektiert, was habe ich bisher gemacht, was habe ich mir neben dem Studium gewünscht, was ich machen würde. Und da war für mich klar, auch so Botschaft wahrgenommen, dass ich mehr an den Menschen etwas machen sollte. Mhm. An den Menschen, für die Menschen, nicht nur über visuelle Formen, wie das im Kommunikationsdesign ist, sondern etwas mit Energie, um ihnen ja, genau dazu verhelfen, dass sie das werden, was sie wirklich sind, vom Wesenskern her. Also die Verbindung stärken. Und als ich dann bei meinem Vater war, da wollte ich mehr wissen, alle Details, alles, was es zu dieser Anwendung, zu dieser Heilweise gibt. Und so habe ich begonnen, am Buch Die geistige Aufrichtung zu schreiben. Für mich war auch sehr früh klar, das war so ein inneres Wissen, dass die Bezeichnung für diese Anwendung etwas Kurzes, etwas, also geistige Aufrichtung sein sollte. Der Name war vorher eigentlich kein richtiger Name, es war ein Satz, ein erklärender Satz. Und die Energie, die da wirkt, ist geistige Natur und hilft den Menschen, den geistigen Aspekt in sich besser wahrzunehmen. So kamen wir dann auch nochmal in finale Abstimmung mit Caroline auf den Begriff geistige Aufrichtung.
Das heißt, du warst irgendwo Anfang 20, wo du wieder zurück bist, du bist wieder nach Hause, kann man so sagen. Wo war das?
Ich war Anfang 30.
Anfang 30.
Ich war einige Monate, nicht zu lange in Indien. Ich bin ja, also mir wird schnell etwas nicht langweilig, aber ich muss dann so in die Aktion kommen. Mhm. Und nachdem ich wusste in Indien, was ich für Möglichkeiten nutzen werde, da bin ich ganz schnell in den nächsten Flieger gestiegen und nach Hause gekommen. Und das war im Frankfurter Raum, wo mein Vater sein Zentrum hatte. Mhm. Und dann nach ein nicht allzu langen Aufenthalt bei ihm im Zentrum bin ich dann nach Freiburg und habe mit Caroline sogenannte Heiltage angeboten. Mhm. Sie hat noch in der Pharma gearbeitet, aber dann Freitag bis Sonntag haben wir dann Heiltage durchgeführt.
Dein Vater kommt aber ursprünglich
aus Moldawien.
Moldawien, ja. Okay. Der ist auch dort aufgewachsen und irgendwann nach Deutschland gekommen?
Ja, genau.
Okay. Genau. Ja. Hattest du auch Geschwister?
Ich habe immer noch eine Schwester.
Oder hattest du, Entschuldigung.
Ja, sie lebt auch in Frankfurt. Ja.
Hat sie das wie ein, also wie war ihr Bezug zu der Geschichte
ihr mit deinem Bezug Vater? Ihr Bezug war auch großes Interesse, große Neugierde und sie hat auch noch vor mir hat sie einige, also durchaus längere Zeit im Heilzentrum meines Vaters verbracht und hat sich dann aber vom geistigen Heilen mehr in Sozialhilfe orientiert und da lebt sie auch richtig auf. Ja.
Dein Papa ist noch in Frankfurt Region?
Er ist jetzt seit vielen Jahren im Berliner Raum, in Potsdam. Genau.
Praktiziert er noch?
Ja.
Okay, schön. Kann man sagen, dass ihr, wie das, wo dein Vater, ich sage jetzt mal, geschenkt bekommen hat, übersetzt habt, dass es da Schriften gibt, dass es auch auf die Zeit her, dass es hier bleibt, dass es nicht verloren geht, wenn er irgendwann weitergeht. Kann man das so sagen, dass ihr das übersetzt habt und dann jetzt natürlich auch selber praktiziert?
Ja, also er hat ja viele seiner Gedanken mir mitgeteilt und ich habe da auch einiges übernommen und dann auch meine Wahrnehmung, mein Verständnis, mein Wissen rund um die geistige Aufrichtung dann auch weiter in Wort und auch in Handlung. Also wie läuft das ab? Was machen wir damit? Das kommt dann aus der regelmäßigen Praxis. Mhm. Und für mich war auch interessant darzustellen, was auf der geistigen Ebene auch passiert. Ja, vor allen Dingen, wie kommt es dazu, dass wir Beschwerden haben, krank werden und dann auch, was können wir tun, um das zu vermeiden? Also unabhängig von der geistigen Aufrichtung. Auch wenn wir sagen, die geistige Aufrichtung ist ein sogenanntes Fundament, aus dem sich, aus der Impulsgabe sich vieles entwickelt, vieles aufgelockert, aufgelöst werden kann. Und dann geht es genau in die Richtung, dass jeder Mensch der werden kann, der er wirklich ist, geistig vollkommen und gesund.
Bevor wir in diese Heilweise tiefer einsteigen, es gibt auch einen Film auf YouTube, eine Dokumentation, eine ausführliche über diesen Weg und auch das Interview mit deinem Vater. Und wo ich das gesehen habe, die Dokumentation, habe ich für mich gesagt, ich möchte auch mal zu dieser Klagemauer. Heute nennt man sie ja nicht mehr so. Die Westmauer oder Hackhotel oder wie auch immer. Und dort vielleicht auch mal so einen Wunsch in die Mauer, in die Ritze reinstecken. Ohne, also genau, seriös natürlich. Wart ihr schon dort?
Ich war schon dort. Das war aber bevor ich Alexander kennengelernt habe.
Hast du auch was?
Nein, also, ich habe nichts da hinterlegt. Ja.
Ich bin auf halbem Weg zurückgekehrt, weil die Sicherheitsbestimmungen haben das nicht ermöglicht.
Oh, ja.
Mein Vater hat einen Brief, eine Fürbitte in die Ritze der Mauer eingesteckt und das war gar keine Klage. Ja. Es hat er nochmal betont, dass er nichts für sich gewünscht hat, sondern eben für Menschen, weil ihm war bewusst, dass die Beschwerden, die er hatte, dass es viele, viele Menschen haben.
Mhm.
Ja, und er hat einfach auch sehr viel Zeit genutzt, um nach Möglichkeiten, nach Lösungen zu suchen und auch was zu finden. Es waren in der Tat 9 Monate und 9 Monate ist ja gleichzusetzen mit einer Schwangerschaft.
Mhm.
Ja, so sich da etwas entwickelt.
Mhm. Ja. Und neu geboren wird dann auch.
Also ich will damit sagen, es kam nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern er hat sich auch angestrengt. Also da musste was kommen.
Ich kann nicht sagen, man kann das Glück auch erzwingen. In dem Sinn, ja, also es braucht auch Arbeit, oder? Also, oder Routinen kommen sicher dazu, dass man dranbleibt und in die Aktion kommt. Genau. Und es trotzdem auch diese Öffnung für die Stille, dass man ja auch verbunden ist.
Absolut. Wenn wir in die Meditation gehen, dann braucht es auch eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Kontinuität, ein Streben, was sich dann in der Praxis, in der Handlung wiederfindet. Also einfach hinsetzen und jammern und bitten, ich brauche Hilfe, ein-, zweimal, da wird recht wenig kommen.
Ja, wir sagen doch oft Vorbereitung, ne? Also um das Element, was du gerade gesagt hast, dass man sozusagen so eine Gnade erfährt. Bei manchen ist das wirklich einfach aus dem sozusagen Nichts gegeben, aber meistens ist es schon so, dass man sich vorbereitet und den Boden ebnet oder wir sagen auch das Gefäß nach oben öffnet, damit dann dieser Segen uns auch erfüllen kann. Ja? Mhm. Und da, so ist das tatsächlich, was du auch gerade gesagt hast, Alexander, diese Mischung aus aktiv-passiv. Ja? Man tut etwas, man hat eine Praxis vielleicht, also eine spirituelle Praxis, und gleichzeitig geht man dann aber eben auch in die Stille, in das Meditative und lässt sich dann da auch erfüllen.
Mhm. Kann man sagen, so wie ihr zwei ein bisschen. Am Morgen, wenn der Kaffee und die Koffer packen.
Ja, stimmt, da ist auch sowas drin, genau.
Eure Vision lautet wie folgt: Wir wirken in dem Bewusstsein, dass jeder geistig aufgerichtete Mensch in Einklang mit seinem Körper, seinem Herzen und seinem Geist findet. Und jeder aufgerichtete Mensch trägt zur Transformation des kollektiven Bewusstseins und damit zum Wohl der Gesellschaft bei. Wie können wir jetzt so in den aktuell so herausfordernden Zeiten diese Transformation des kollektiven Bewusstseins verstehen und angehen?
Also ich glaube, es war noch nie so wichtig wie jetzt, dass wir bei uns selber anfangen wirklich und darüber ja, ob wir wollen oder nicht, auch ins Kollektivbewusstsein sowieso strahlen. Ne? Unsere Energie geht in das Energieband aller Menschen hier auf dem Planeten und weit darüber hinaus. Und natürlich auch aktiv etwas tun. Ja? Also wenn wir wirklich wieder in Einklang mit uns kommen, was du gerade gesagt hast, wir verstehen ja Heilung nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern dass man auch sagt, ich bin seelisch, geistig auch in Balance und geöffnet und alle drei Ebenen kommunizieren auch harmonisch miteinander, dass das dann auch wirklich in eine Aktion mündet, ja, dass wir das nicht nur sozusagen für uns genießen, das ist auch gut, wenn wir es genießen für uns, aber dann auch die Überlegung haben und auch die Kraft, das umzusetzen, das auch wieder anderen weiterzugeben. Und das kann natürlich im heilerischen Kontext sein. Wir bilden auch aus dem Grund, weil wir einfach sagen, diesen Auftrag zu unterstützen, zu helfen, zu heilen, zu inspirieren, möchten wir auch anderen Menschen, die sich da berufen fühlen, gerne mitgeben, so wie wir es zumindest sehen. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele andere Wege, die informeller sind. Ja, das kann ganz was Kleines sein, aber ich finde gerade in diesen schwierigen Zeiten, unruhigen energetischen Zeiten, ist jede kleine Geste der Freundlichkeit, die aus jemandem entspringt, der eben sich nicht in dem Strudel mitreißen ließ, unheimlich wertvoll und auch sehr berührend für die Menschen. Also ich glaube, es freut auch jeden im Moment noch mehr, wenn er eine kleine Hilfestellung im Alltag bekommt oder ein freundliches Lächeln oder eine geduldige Reaktion, wenn gerade irgendwas eng zu werden scheint. Und da, glaube ich, können wir gar nicht genug darauf achten, dass wir wirklich versuchen, auch so lichtvoll im Alltag zu sein, und also selber zu sein und das auch zu übermitteln an andere. Mhm. Es gibt ja Studien, also wir erleben das täglich selber in unserer Praxis, aber es gibt wirklich auch Studien, dass Spiritualität oder auch spirituelles Verhalten, spirituelles Wissen zu der größten Lebenszufriedenheit führt. Ja, also das ist dann eben wirklich auch etwas, was man sich wieder selber schenkt, dass man einfach eine ein erfülltes Leben, ein zufriedenes Leben führt. Und ich glaube, im Moment spüren wir alle, dass es die Materie und materielle Werte nicht sein können, die uns diese innere Zufriedenheit schenken. Ich glaube, das kommt jetzt mittlerweile auch bei sehr, sehr vielen Menschen durch, die eben vorher sehr aufgehoben sich gefühlt haben. Das ist auch sehr unterhaltsam, es ist kurzweilig, es bindet aber eben auch sehr viel Energie. Und wenn jetzt bestimmte Dinge einfach wegfallen, wir können nicht mehr so weiterleben, wie wir es bisher getan haben, dann kommt schon die Frage, was könnte es noch geben, ja, was über das Materielle hinausgeht. Und das erleben wir auch in den Gesprächen und wir merken auch, dass sich viel mehr Menschen mit dem Thema, ja, unsichtbare Kräfte, was ist wirklich wesentlich im Leben, beschäftigen und da auch Antworten suchen und auch Wege suchen.
Was ist für euch Spiritualität? Das ist so ein großes Wort. Und wenn ich das, gibt ja Menschen, die sagen mittlerweile, sie distanzieren sich auch ein wenig von dem. Mhm. Und dann kommt die Esoterik ins Spiel und ich gehe raus und sage ganz klar, ich bin spirituell, jeder Mensch ist spirituell. Aber die Definition ist dann sehr verschieden. Mhm. Wie wäre eure oder ist eure?
Ich bin mehr für Praxis, für Bewusstwerdung, als dafür Spiritualität zu definieren. Mhm. Und wir können durchaus unterscheiden Spiritualität und Esoterik. Es fällt mir schwer, das dann zu sagen, Esoterik. Also reden wir nicht über Esoterik, sondern Spiritualität. Das kann sich tatsächlich jeden Tag in der täglichen Beschäftigung mit sich selbst wiederfinden. Also wie stimme ich mich auf den Tag ein? Was setze ich mir für Ziele? Wie sieht der Fokus aus? Welches Gefühl, welche Gedanken möchte ich in einen Fokus stellen, um nicht dann in so eine Haltung, eine Rolle zu kommen, was manche wie Hamsterrad oder sogenannte Opferrolle befinden oder einfach man reagiert nur auf das, was im Außen passiert. Also eine spirituelle Praxis kann so aussehen, dass ich bewusst eine Auswahl treffe für das, was ich als nächstes tun möchte. Und dazu zählt auch, dass man sich von den Umständen, von all den Situationen und jetzt im Moment in diesen Zeiten die Unruhe, die in der Welt passiert, nicht verunsichern lässt. Und stattdessen sollten wir unsere Aufmerksamkeit in unsere eigenen Welten lenken. Wir haben die Welt der Gedanken, Welt der Gefühle, auch Welt der Handlungen. Hier sind unsere Gewohnheiten und ein Zellstaat und viele, viele Bereiche, wo wir die Möglichkeit haben zu lenken. Das Ganze in eine Richtung der Gesundwerdung lenken. Und das ist eine, sagen wir, gelebte Spiritualität. Mhm. Natürlich ja. Kommt dazu, was habe ich für Gedanken, wie ist die Qualität meiner Gedanken, bin ich eher jemand, der schnell wütend wird oder halte ich inne und schaue, versuche Verständnis für die Menschen um mich herum aufzubringen, für bestimmte Situationen und dann eben schauen, was habe ich für Gewohnheiten, welche Gewohnheiten sind weniger nutzvoll, wenn ich für einen selber, dann für die Menschen um einen herum, für die Familie, für die Mitmenschen und so weiter. Also Spiritualität ist jetzt nicht, sich einfach hinsetzen, mhm, auf ein Meditationskissen, Augen schließen für eine Viertelstunde und dann hoffen, dass alles in Ordnung kommt, sondern das ist ein Wechselspiel, das ich betrachte. Also schaue nach außen und dann meine Aufmerksamkeit nach innen lenke. Und diese Innenschau kann auch durchaus in eine Form von einem inneren Interview, also Interview ist dann
Inner- im Englischen. Interview, ja. Ja.
Innenschau, die auch so ein gewisses Gespräch mit sich selber auslösen kann.
Da sind ja auch die geistigen Gesetze einfach ganz wesentlich, nur für so ein spirituelles Weltbild, dass man Dinge, die sozusagen in unserer physischen Welt passieren, auch in einen größeren Kontext setzen kann, dass man zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung kennt, ne, von Analogien, von Rhythmen, von Polen. Mhm. Und dass es Spiritus, also Spiritualität ist ja vom Wortstamm Spiritus, also durchgeistigt und einfach darin erstens eine Erweiterung erfährt. Also ich finde es einfach hochgradig interessant, weltliche Dinge auch zu durchgeistigen und zu spiritualisieren damit und auch ein besseres Verständnis zu haben, warum passiert das, wie kann ich dem begegnen, für sich selber, aber eben auch durchaus für andere oder im Gespräch auch mit anderen.
Das fand ich jetzt schön, du hast so mehr die Praxis hergeleitet und sie hat jetzt das mit der Theorie ausgeschmückt, so wie euer Wirken, das war jetzt sehr schön. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Menschen in aller Welt dabei zu unterstützen, ihren Geist auszurichten und Zugang zu ihrer Seele zu finden, damit sie Liebe, Glück und Dankbarkeit in ihrem täglichen Leben erfahren und allen Erfahrungen mit Kraft, Gelassenheit und Würde begegnen können. Ich durfte bei euch die Dreiheilung und dann auch die geistige Aufrichtung genießen. Lasst uns ein bisschen auf eure Angebote in Anführungsschlusszeichen schauen. Wir haben schon von den Heilseminaren oder von Heilangeboten, also ihr heilt ja selber auch noch, ihr gebt es nicht nur weiter. Ja. Ja, lass uns mal da ein bisschen eintauchen, wie das konkret aussieht.
Ja, also sozusagen der Kern der Arbeit ist die geistige Aufrichtung, auch tatsächlich im Geben, also im Heilen Menschen begegnen. Wir haben jetzt gerade hier wieder viele, viele Behandlungen gehabt und an den Wochenenden geben wir dann die Seminare, das ist eine dreistufige Ausbildung und Elemente, und darum geht es ja auch, ist zum Beispiel die Dreiheilung. Wir haben schon jetzt über 20 Jahre sind wir mit dieser schönen Heilweise tätig und wirksam und haben das auch in viele verschiedene Länder gebracht, sind oft eingeladen worden. Da hat uns auch wirklich eine sehr schöne geistige Führung an wichtige Orte gebracht. Und ein sehr wichtiger Ort ist für uns Thailand gewesen. Wir waren erst viele Male in Indien. Auch Alexander hat es ja erzählt, er war auch da allein und dann sind wir oft zusammen noch gegangen und dann entwickelte sich daraus Thailand. Und Thailand war insofern sehr interessant, weil dort sehr schnell das Gesundheitswesen auf unsere Arbeit aufmerksam geworden ist. Also ein Minister aus dem Gesundheitsministerium war selber zu einer Behandlung und hat das selber erfahren und als für sich sehr, sehr wertvoll empfunden. Und ist dann auch gleich noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wenn das so gut unterstützt und die Menschen so stärkt, könnte man das ja zumindest mal gleichwertig zur Medizin, zur Gerätemedizin, den Patienten zugutekommen lassen. Und daraus sind dann viele, viele Einladungen an große Krankenhäuser entstanden. Jedes Jahr, wenn wir in Thailand sind, haben wir viele, viele Menschen in den Krankenhäusern behandelt. Alles karitativ, das war eine schöne Aufgabe für uns. Da es aber eben so viele Kranke gibt, das sind oft Krankenhäuser mit 5000 Betten, also große Häuser, sind wir irgendwann dazu übergegangen zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir das Krankenhauspersonal und die Ärzte schulen in Geistheilung? Und da können wir natürlich nicht ein 4-Tage-Seminar anbieten oder 2 Tage, haben wir dann geschaut, wie können wir eines unserer Heilsysteme so komprimieren, so kompakt fassen, dass wir schnell, einfach, aber auch tief Geistheilung übermitteln. Und da ist die Dreiheilung entstanden. Und das ist ein Konzept, das darauf abzielt, eben wirklich unsere 3 Körper, nämlich den physischen Körper zu stärken, den seelischen Körper, den Emotionalkörper zu stärken und die geistige Ebene. Und dann nicht nur jedes für sich stärken, sondern sie auch miteinander sozusagen in Kommunikation, in Einklang zu bringen, sie zu harmonisieren. Denn wir erleben einfach in der Praxis sehr häufig, dass Menschen sagen, ich bin total gesund und das stimmt auch vielleicht für ihren physischen Körper. Aber wenn wir dann länger mit ihnen reden, dann sehen wir, ah ja, doch seelisch haben sie doch einiges, was sie belastet, was sie an ihre Grenzen bringt. Oder im Moment sind auch viele Menschen, die sagen, ich kann mich einfach überhaupt nicht konzentrieren. Ich habe so einen Tunnelblick, ich sehe nicht mehr klar durch. Es ist zu viel im Moment, was auf mich einwirkt. Und andere wiederum sagen, ich bin geistig sehr erschöpft, aber physisch eben unheimlich gesund. Also so bringt jeder auch eine bestimmte Kombination aus Stärken oder auch aus Schwächen in Anführungszeichen mit. Und die Dreiheilung begegnet eben allen Menschen. Jeder kann sich etwas daraus ziehen für die Ebenen, die eben gerade im Moment Energie brauchen. Und dann heben wir alle drei Ebenen so gut an, dass man wirklich in einer höheren Energie schwingt. Das ist schon mal per se sehr schön, weil es sich besser anfühlt. Aber nach dem Resonanzgesetz ziehen wir dann natürlich aufgrund dieser erhöhten Schwingung auch wieder viel mehr Positives in unser Leben. Und das hat dann so eine Kettenreaktion. Das ist auch wirklich Heilung. Das ist nicht nur eine momentane Energieübertragung, sondern das ist auch etwas, was sich dann langfristig im Leben manifestieren darf.
Können wir mal so eine geistige Aufrichtung belichten, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein Bild davon bekommen,
ja, der
weil
Ablauf.
Es ist schon, habe ich ein Adjektiv dafür, ja, es ist schon unbeschreiblich.
Die geistige Aufrichtung ist eine Form der geistigen Heilung. Und sie geschieht ohne Körperberührung, ohne Manipulation. Ein Heilimpuls, der in Sekundenschnelle wirkt, bis in die vorgeburtliche Zeit hinein, sodass hier auferlegte Gedankenmuster, Glaubensmuster, Verhaltensmuster und andere pränatale Einflüsse aufgelockert werden können. Sie wirkt auch in Geschehnisse, die im Laufe der Jahre sich manifestiert haben. Und insbesondere unsere Wirbelsäule, die anatomische, aber auch die spirituelle, haben diese Ereignisse, Einflüsse, Eindrücke gespeichert. Also wir können uns die Wirbelsäule wie einen gewaltigen Speicher vorstellen. Über die Wirbelsäule wird alles gesteuert. Man kann sogar sagen, der Mensch hängt an seiner Wirbelsäule. Nicht nur an der Wirbelsäule ist alles angeschlossen. Es sind Steuerzentren, Organe, Funktionen und so eben auch der Gedankenkörper, Gefühlskörper hat auch seine Zuordnung zur Wirbelsäule. Also wenn wir Blockierungen in der Wirbelsäule haben, die Lebenskraft nicht frei fließen kann, dann beeinträchtigt das nicht nur den physischen Körper, sondern auch unsere Gefühle, unsere Gedanken und schränkt uns auch in unseren Handlungen ein. So, Impulsgabe in Sekundenschnelle, die Menschen spüren noch auf der Liege, wie sich etwas anders anfühlt. Sie sitzen anders, sie liegen anders, sie fühlen sich nicht mehr verdreht. Wenn sie sich hinstellen, nehmen sie sofort wahr, sie haben jetzt ein Gleichgewicht. Gleichgewicht innen, Gleichgewicht im Außen, was sich dann auch einfach so durch die veränderte Wahrnehmung zeigt. Die Menschen, die zum ersten Mal zu uns kommen, haben einen Beckenschiefstand. Die meisten wissen davon, sie spüren das und die Beinlängenunterschiede, die daraus resultieren, sind 1,5 bis zu 2,5, manchmal 3 cm. Und es sind natürlich auch Kinder schon betroffen. Also wir kommen auf die Welt und haben einen Beckenschiefstand aufgrund der pränatalen Einflüsse. Die Wirbelsäule ist bei vielen Menschen auch nicht gerade, das heißt, sie hat nicht nur die Krümmung zur Seite im oberen Rücken, mittleren Rücken oder unteren Rücken, sondern auch oftmals eine axiale Verdrehung. Und das hält Energie zurück. Dann natürlich auch die verschiedenen Themen, die man mitbringt. Wir sprechen von Themen, nicht von Beschwerden und Krankheiten, weil es können auch emotionale Themen sein und auch Alltagssituationen, die einen belasten. Und wenn man das nicht löst, dann kommt mit dem Leid die Beschwerde, was dann zu Krankheit führen kann. Wenn jetzt die Impulsgabe stattfindet, die geistige Aufrichtung, dann löst das eine Kettenreaktion aus. Es sind aber auch viele Veränderungen, die simultan stattfinden. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine individuelle Energieübertragung. Das heißt, jeder Mensch erfährt das auf eine eigene Art und Weise. Was alle Menschen auf die gleiche Art erfahren, ist eben die Befreiung der Wirbelsäule, sodass die Wirbelsäule nach der Energieübertragung weniger Krümmungen hat. Bei den meisten Menschen ist sie gerade geworden, auch Schulterblätter und ein Beckenschiefstand behoben wird, sofern es keinen Unfall gab, keine Verletzung am Knochen oder künstliche Hüftgelenke, die nochmal zusätzlich einen Beckenschiefstand, eine Schiefstellung auslösen können. Also wir sehen hier immer eine Veränderung.
Mhm. Vielleicht kann ich noch sagen, diese Wirbelsäulenaufrichtung ist für uns weniger dieser physische Aspekt. Das ist toll, dass man das sehen kann. Es ist auch einzigartig, dass man Geistheilung sichtbar machen konnte. Das war das allererste Mal, dass das überhaupt unserer Kenntnis nach möglich war, dass man es nicht nur als Wohltat spürt, sondern dass man wirklich sichtbar, messbar Energie körperlich zeigen konnte. Das ist aber sozusagen, wir sagen, oft die schönste Nebenwirkung. Das ist nicht der Kern der Arbeit. Ne? Das ist der äußere Ausdruck und das ist auch für ganz viele Menschen ein unglaublicher Halt, weil sie sehen, was sich verändert und sie können sich selber auch vertrauen, dass das, was sie spüren, auch wahr ist, wahrhaftig ist. Wir sehen aber den Kern und den Sinn der Aufrichtung darin, die Menschen zu stärken, also dass jeder wieder mehr Zugang hat zu seinen inneren Kräften. Das ist die befreite Lebensenergie, von der eben Alexander sprach, die fließt durch unsere Wirbelsäule. Wir sagen auch, dass die männliche Energielinie und die Befreiung des Beckens stärkt eben die weibliche Energie, ist wieder auch so ein Ausgleich zwischen Yin und Yang auch stattfindet. Und dann jeder Mensch auch mit dieser neuen Selbstheilungskraft und Lebenskraft, da wo er eben ist, weiter vorangeht. Also wir wollen eigentlich den sinnbildlich den Rücken stärken. Was wir gar nicht im Sinn haben, ist so eine Art Abhängigkeit zu schaffen oder zu sagen, nur mit unserer Hilfe schaffst du das. Es ist mehr eine Initialunterstützung, dass wir Kraft aufbauen gemeinsam und dann die Menschen auch wirklich ja, durchstarten und so befreit, wie sie sich dann fühlen. Das ist auch die häufigste Rückmeldung. Ich fühle mich befreit, ich fühle mich leichter. Und leichter heißt ja auch, ich habe was abgeworfen. Also wir sagen, das sind so alte Päckchen, diese Glaubensmuster, die auferlegten, was Alexander eben erwähnt hat. Und in der Schweiz sagen sie ja lichter, ich fühle mich lichter. Und das finden wir immer so wunderschön, weil es eben diesen Lichtquotienten, der sich erhöht, so direkt in ein Wort fasst. Ja. Der Schatten geht, die Blockaden lösen sich, wir werden wieder lichtvoller, durchlässiger. Und das sagen die Menschen auch wirklich direkt danach. Leichter, lichtvoller, freier, ich kann besser atmen. Und daraus können sich dann eben ganz andere Heilverläufe auch noch sozusagen entwickeln. Und das kann körperlich sein oder dass sie merken, ich bin wieder mehr in meinem Lebensauftrag, der ja in der Wirbelsäule auch gespeichert ist. Und das erlaubt mir einfach viel klarere Entscheidungen zu treffen und schneller zu spüren, was möchte ich wirklich und was möchte ich vielleicht auch nicht oder nicht mehr oder nie. Und dahin auch, also so da so spüren, jetzt komme ich auch wirklich mehr bei mir selber an und das trägt mich auch durch mein Leben.
Was seht ihr am häufigsten von den Menschen, die euch zu euch kommen, eher physische Beschwerden oder eher so mental-emotionale Geschichten? So und was glaubt ihr, ist der Grund
dafür? In den ersten Jahren, sagen wir in den ersten zwei Jahrzehnten, kamen die Menschen mit physischen Beschwerden. Sie waren austherapiert, sie hatten Knieschmerzen, eben Rückenschmerzen. Rückenschmerzen zählt ja bis heute noch Volkskrankheit Nummer eins. Auch Menschen, die einfach keine Hilfe finden konnten. Und das war, kann schon sagen, ausschließlich körperliche Beschwerden. Dann die letzten 15 Jahre und nochmal die letzten 5 Jahre hat sich deutlich einiges verändert. Menschen kommen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Also sie suchen nach einem Lebenssinn. Sie möchten etwas verändern und merken, es fehlt ihnen die Kraft. sei es die Entscheidungskraft oder einfach ja, so diese Unwissenheit, Unsicherheit. Kann ich das wirklich tun? Ist das etwas, was ich mir erlauben kann? Dann haben wir Menschen, die können nicht Nein sagen und so weiter und so weiter. Und gerade hier wirkt die geistige Aufrichtung auf die Befreiung der Wirbelsäule. Also wir bleiben nochmal bei diesem physischen, wo dann wie so eine Art Korsett abgelegt wird. Und dann haben die Menschen einen besseren Zugang zu ihrem inneren Wesenskern. Und hier ist die Wahrnehmung für sich selbst, für den eigenen Rhythmus, für den Lebensplan viel intensiver, als wenn man sich hinsetzt und darüber sich unterhält und gut gemeinte Tipps gibt. Also die wenigsten kommen mit der Ansage, ich möchte meinen Lebensplan finden. Sie sagen, ich komme einfach nicht weiter. Ich habe die und die Beschwerden, die und die Situation belastet mich. Und was dann geschieht, ist etwas, was ja, sie gar nicht erwartet haben.
Ich glaube, dass grundsätzlich, weil das war ja auch noch Teil deiner Frage, warum ist es vielleicht so, dass wir gar nicht mehr nur mit den physischen Themen kommen? Ich glaube, erstens ist eine große, es hat einfach ein Bewusstseinssprung stattgefunden. Mhm. Es gibt viel, viel mehr Angebote in diesem Bereich, dass man schneller schaut. Also auch hier wieder, ne, was ist Ursache, was ist Wirkung, dass wir erkennen, die Krankheit entsteht nicht plötzlich aus dem Nichts, sondern die hat meistens eine geistig-mental-emotionale Vorentwicklung. Und dass wir eben auch schauen, alle miteinander, dass wir früher schon nach uns gut schauen, nicht wenn erst der Körper schon komplett aufschreit. Ich glaube, da ist einfach bei den Menschen viel mehr Bewusstsein da und auch wir haben immer großen Wert drauf gelegt, zu sagen, wir verstehen die geistige Aufrichtung eben nicht als Körpertherapie, sondern durchaus auch als Begleitung, wenn jemand sagt, ich möchte eher mich mit feinstofflichen Dingen beschäftigen, aber vor allen Dingen auch als Prävention. Wir haben immer darauf geachtet und gesagt, kommt bitte nicht erst so auf die Geistheilung dieser letzte Strohhalm, wie das früher war, diese ersten 20 Jahre, sondern wir haben wirklich auch Sportler versucht zu aktivieren, den Eltern zu sagen, bringt die Kinder schon, die müssen gar nicht erst leidvoll durch Schwierigkeiten gehen, sondern wir können vorher schon auf den feinstofflichen Ebenen die Kraft stärken, dass sie einfach gesund bleiben, dass sie Kraft haben, dass sie Freude haben im Leben. Und das ist uns, glaube ich, auch wirklich ganz gut gelungen, weil wir jetzt ganz oft auch Teilnehmer haben, die gar kein physisches Thema mehr aufschreiben, ne, sondern wirklich sagen, ich bin erschöpft, ich bin gestresst oder eben, was ich vorhin gesagt habe, ne, eine mentale Unklarheit, Unkonzentration. Das sind jetzt ganz oft die Themen und das ist wunderbar, denn da genau, wir schicken ja über den Geist die Energie, der Mensch nimmt sie auch erstmal über die geistige Ebene auf und insofern ist die geistige Aufrichtung auch gerade für diese Anlässe sehr, sehr gut geeignet.
Du hast gerade Kinder angesprochen, wie wichtig ist diese vorgeburtliche Phase? Also ich möchte nicht sagen, wie viel können wir falsch machen als Eltern, aber wie prägend ist die?
Die vorgeburtliche Zeit ist sehr prägend, weil wir mit einer bestimmten Aufgabe oder sagen wir mit verschiedenen Möglichkeiten in diese Inkarnation, in dieser Welt kommen und aufgrund von vorgeburtlichen Einflüssen, Eindrücken werden diese Möglichkeiten überlagert, sodass wir das dann über viele Jahre gar nicht umsetzen können und viele Menschen eben auch im Dunkeln sich befinden. Also im Dunkeln heißt, dass sie das gar nicht sehen. Sie treffen Entscheidungen, die ihnen nicht gut tun, die sie über viele Jahre davon abhalten, so zu werden, so zu leben, wie sie das sein könnten. Und dennoch hat das natürlich auch einen bestimmten Grund. Also es hat eine Bedeutung, ich habe diese Schwierigkeiten, ich kann sie überwinden, ich kann darüber hinauswachsen und dann meinen Weg gehen. Aber das ist vielleicht ein Umweg bisher gewesen. Wenn die geistige Aufrichtung kommt, dann kann sie einiges leichter machen.
Ja. Vielleicht nochmal zurück zur vorgeburtlichen Zeit. Also das sind natürlich die Gedanken, Gefühle der Eltern. Und wir alle wissen, oder sagen wir, die meisten Eltern wollen das Allerbeste für ihr Kind. Also das geht nicht darum, irgendwie zu sagen, da ist etwas falsch gemacht worden, sondern auch Eltern sind eben Menschen, die ihre Herausforderungen in der Zeit haben, manchmal sogar besonders starke, wenn dann ein Familienzuwachs kommt. Es sind aber auch noch andere Elemente, die mindestens genauso stark in dieser vorgeburtlichen Zeit prägen. Das sind die planetaren Konstellationen, das ist der Ort, an dem dieses neue Wesen groß wird. Also es ist ein großer Unterschied, ob das hier in der schönen Natur der Schweiz geschieht oder ob es in einer ganz, ganz lauten Umgebung in einer Großstadt heranwächst im Mutterleib. Dann ist es auch das Kollektivbewusstsein. Also welche Energien haben viele Menschen gerade? Und auch das prägt ein neues Leben. Also das ist eine Kombination aus ganz vielen Elementen und auch nicht nur die Eltern, sondern auch die Familie, der Ort, an dem sie sind.
Jetzt macht ihr oder habt ihr die Angebote nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch, ihr seid in Deutschland, Österreich, ihr seid in Thailand, habt ihr schon gesagt, und ihr macht es aber auch via Fernheilung möglich.
Ja, genau. Sowohl die Behandlungen gehen über Zoom zum Beispiel, ne? Also wenn man den direkten Kontakt wünscht, dann kann man das über Zoom buchen oder auch über Fernheilung im klassischen Sinne, dass man ein Foto an uns schickt und dann machen wir aber wirklich ganz klar definierte Zeiten aus, wo Alexander dann die Heilenergie wie so eine Art Lichtbrücke oder so ein Lichtregenbogen, kann man sich das vorstellen, zu dieser Person dann schickt und wir dann auch Feedback bekommen und man uns auch vorher sagt, was sind die Themen, die behandelt werden und gestärkt werden dürfen. Und wir machen auch tatsächlich die Ausbildung mittlerweile. Ist eine Möglichkeit, das online mit uns zu machen. Sowohl, also online heißt einmal als Live-Webinar. Oder wir haben auch ganz relativ neu eine sogenannte Masterclass, dass man im eigenen Rhythmus die Lehrvideos sich anschaut, dann auch selber praktizieren kann und dann im ganz eigenen Rhythmus das lernt. Mhm. Ja. Und dann gibt es danach nochmal einen Live-Call mit uns, wo wir dann alles nochmal besprechen und Fragen klären können. Und insofern gibt es viele Möglichkeiten, da einzusteigen. Vor Ort ist natürlich auch wunderbar. Wir bilden aus hier in Zürich, in München und in Köln.
Und das Ganze funktioniert, ist jetzt das falsche Wort, geht natürlich, geht natürlich auch mit Tieren.
Ja,
genau, man kann auch, so habe ich das auch bei euch gelernt, ich habe es jetzt nie angewendet oder noch nicht, sage niemals nie. Und man kann auch dann gewisse Umgebung oder jetzt Häuser reinigen, in Anführungsschlusszeichen. Ja. Also es ist viel mehr als nur die Arbeit mit dem Menschen.
Ja, ganz genau. Und gerade die Tiere sind ja untrüglich in ihren Reaktionen. Das ist so beeindruckend, wie die auf die Heilenergie reagieren. Und auch die Tierhalter sind immer ganz beeindruckt, weil die sich tatsächlich physisch oft sehr stärken, haben dann manchmal so ein stumpfes Fell oder die Haare fallen aus oder die Federn oder fressen nicht mehr richtig und kriegen dann da wieder Kraft und heilen wirklich vor den Augen ihrer Besitzer. Aber was wir da auch ganz oft als Thema hören, ist, dass sie auch tatsächlich so seelisch-mentale Probleme haben, dass sie zum Beispiel sehr, sehr scheu sind oder zu aggressiv oder es gibt zwei Tiere in der Familie und eins unterdrückt das andere, dominiert zu stark. Also das ist sehr, sehr spannend. Das, was wir alle wissen, sind die Tiere natürlich viel weiterentwickelt, als wir das glauben. Und so profitieren sie von der geistigen Aufrichtung wirklich sehr. Und oft kommen dann erst die Tiere und dann die Menschen. Okay, also es spannend. Ist oft so, dass jemand sagt, so, oh, meinem Hund geht's nicht gut. Und dann irgendwann kommen sie auf die Idee, das könnte mir auch eine Unterstützung sein.
Jetzt fragen sie. Hilft das auch bei Menschen? Genau. Macht ihr sowas auch für Menschen? Das kommt daher, dass sie eine Tierheilung empfohlen bekommen von jemand, der das schon für sein Tier hatte und dann kommt das so.
Jetzt habt ihr auch Bücher geschrieben, ich habe das eingangs erwähnt, Autoren, die geistige Aufrichtung, Dreiheilung, Gesundheit als Weg zum Selbst, das dritte Auge aktivieren. Welches ist der Klassiker für euch?
Gut, das erste Buch ist die geistige Aufrichtung. Das gibt es jetzt schon seit fast 20 Jahren. Und das ist nicht nur als Vorbereitung für die geistige Aufrichtung, sondern auch nachdem man zur Behandlung war. Es beinhaltet auch eine Handvoll Übungen. Und daraufhin haben Leser gefragt, ob wir nicht noch weitere Übungen hätten. Und so ist Gesundheit als Weg bis an die 70 Übungen entstanden. Dreiheilung beinhaltet auch Energiekarten, das Buch Dreiheilung, sodass man mithilfe der programmierten Karten, die im Buch eingelegt sind, für sich selbst Energie verstärkt leiten kann und auch für den Partner. Also da sind auch Partnerübungen dargestellt. Und das gibt nicht die Seminarinhalte wieder. Im Seminar gehen wir einige Schritte weiter, aber es ist zumindest etwas, was jeder dann für sich und für andere anwenden kann. Das dritte Auge aktivieren ist unser neuestes Buch und es ist entstanden, weil Menschen zur Behandlung kamen, die keine physischen Themen aufgeschrieben haben, sondern ich möchte mich spirituell weiterentwickeln und das dritte Auge aktivieren. Und meine Frage, warum, wozu, was willst du damit machen, kam eher so, ich weiß nicht, das ist bestimmt gut. Also auch diesbezüglich die Klarheit, was bringt es mir, hat uns dazu gebracht, auf unsere eigene Praxis zu schauen, um dann zu sehen, wir machen schon viel in diese Richtung. Und so haben wir dann das Buch entwickelt, ja, sodass jeder über das Buch schon eine Abfolge von Übungen, also die Übungen bauen aufeinander auf, beginnt mit Reinigung der Chakras, Reinigung der Energiekanäle, Reinigung unserer Atemwege und so weiter. Dann über Meditation kommt man dann zu einer regelmäßigen Stimulierung der dieses Bereichs, was dann drittes Auge bezeichnet wird. Da gehen wir auch darauf ein, wo sitzt das genau? Und findet dann Ausdruck im Alltag. Also es geht uns darum, dass es nicht auf dem Meditationskissen zu Ende ist. Juhu, mein drittes Auge ist offen, sondern was mache ich damit? Mhm. Ja, diese Klarheit, Intuition, um für sich selbst positive Veränderungen vorzunehmen und dann auch ein Vorbild für andere sein, also Hilfe leisten, um die anderen auch zu unterstützen, ihren Weg zu gehen.
Was ist der Lichtbrief?
Lichtbrief ist unser Newsletter, der kein gewöhnlicher Newsletter ist, sondern es beinhaltet neben den Terminen und so weiter, was viele Newsletter haben, auch einige Tipps, einige Betrachtungen für ja durchaus Heilwerdung im Alltag.
Nach dem Motto "Helfende Hände sind heiliger als betende Lippen" haben wir unsere Stiftung Spirituelle Gesundheit Do Good, Feel Good gegründet, in der wir uns der Entwicklung und Förderung der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Kindern und nicht selbstständigen Menschen in Kinderheimen und Schulen widmen. Zusammenarbeit mit dem thailändischen Gesundheitsministerium besucht ihr eben diese Einrichtung. Ich habe das schon erwähnt. Vorher hatte ich die Frage, so, das muss ich unbedingt stellen, weil ihr gesagt habt, da kommt ein Gesundheitsministerium auf euch zu und findet, hey, da geschieht etwas. Mhm. Wir wollen wissen, wie können wir das einbinden? Das gibt so viel, bringt so viel Gutes mit sich. Und ich denke so, wann kommen die in, Ja, genau. Warum funktioniert das im Westen nicht? Ich lasse jetzt mal die Pharma außen vor. Ja. Aber vielleicht noch kurz der Unterschied, ich sage jetzt nicht Westen, Osten, aber so, was ist dann da so anders in Thailand, wo ihr diese Arbeit ja irgendwie größer in Anführungszeichen machen könnt?
Also grundsätzlich natürlich dort dieser Gedanke, dass sich gegenseitig helfen, ist ja da sehr, sehr verbreitet. Ne? Sehr Karma-Gedanke, dass ich durch Gutes tun für andere, auch für mich ein gutes Karma. Also das Erste ist immer, dem anderen Gutes zu tun, aber auch zu wissen, das tut mir selber auch gut. Es war nicht so offen, wie das jetzt vielleicht so in Nachbetrachtung wirkt. Da ist auch viel Überzeugungsarbeit geleistet worden seitens dieses Ministers, weil er gesagt hat, es ist schon ganz klar, dass da die westliche Medizin stark im Vormarsch ist und auch sehr gesucht wird in Thailand. Er möchte aber eben als Gegengewicht auch aufzeigen, es gibt viele tolle traditionelle Heilweisen in Thailand selber. Und wir als sozusagen westliches Pendant aus der Geistheilung waren da einfach ein sehr gutes Bindeglied, dass er gezeigt hat, schaut mal, Sie sind sehr, sehr wirksam mit Ihrer Heilarbeit in Europa und in den USA und lasst uns das doch integrieren und vor allen Dingen uns erinnern, dass wir selber auch so viele gute Wege haben aus der traditionellen Medizin. Und diesen Ansatz fanden wir so gut, dass wir da nicht herkommen und sagen, so, und wir sind jetzt die Heiler aus Europa und wir zeigen euch jetzt mal, wo es lang geht, sondern da ganz klar zu stärken, ihr habt das auch, ja, und ihr nennt das vielleicht ein bisschen anders und das ist auch nicht genau der Ansatz, den wir haben, aber ihr habt Kräuterheilkunde, wunderbar, ihr habt verschiedene Massagetherapien und das haben die auch in den Krankenhäusern integriert. Und das wollte er eben stärken und da sind wir sehr gerne gefolgt und ich verstehe genau, was du gesagt hast, Raphael, warum ist das hier nicht so? Wir sind auch da einfach so aktiv gewesen in Thailand, weil wir wirklich glauben, dass das auch energetisch eine starke Auswirkung hat. Also dass wir vielleicht auch ein Stück diesen Weg hier öffnen und sich das auch hier dann mehr und ich glaube auch, das wird kommen, denn wir werden das einfach kostenmäßig gar nicht mehr schaffen. Wir werden einfach schauen, was gibt es noch für Alternativen. Und wir sagen ja auch nicht Alternative im Sinne von entweder oder, sondern das kann ja auch im Miteinander unheimlich fruchtbar sein. Ja.
Also ich stelle schon fest, dass die Menschen sich dem Holistischen immer mehr und mehr öffnen, auch mit kleinen Schritten.
Schön.
Jeder so, wie er es will natürlich.
Ja.
Genau, das ist schon schön zu sehen. Natürlich dürfte es ein bisschen schneller gehen.
Aber es ist schön, dass du das so schilderst, weil wir können das manchmal gar nicht mehr so einordnen, weil die zu uns kommen, sind ja schon offen. Ja? Also wir können das manchmal gar nicht mehr prozentual wirklich so einordnen. Aber ich meine auch, da gibt es eine klare Strömung in die Richtung holistische Ansätze. Ja.
Healers United, es gibt noch ein Heilernetzwerk. Sind da alle mit dabei, die einmal bei euch die Ausbildung durchlaufen habt? Ist das korrekt?
Sind die dabei, die aktiv wirken.
Mhm.
Und da haben wir jetzt an die 200 Heilerinnen und Heiler aus 21 Ländern.
Wow.
Genau.
Das gefällt uns gut, der Gedanke, dass wir so planetenumspannend immer so Lichthelfer haben und da uns vernetzen. Und das ist total spannend dann zu erleben, wie sich das auch wir haben jetzt eine ganz junge Heilerin in Albanien zum Beispiel, ja, die das da das erste Mal bekannt macht. Wir haben einen Heiler in Norwegen, ganz neu. Also das ist einfach auch toll, weil wir haben selber so viel Pionierarbeit geleistet in vielen Kontinenten und Ländern, können aber natürlich niemals alle bereisen. Und wenn da jetzt so Heiler von uns tätig werden, ist einfach total toll. Ja. Und auch hier natürlich in der Schweiz und in Deutschland, wir sind nicht so viele. Das ist schön, wenn wir mehr werden, denn es gibt so viele andere Therapieformen, viele, viele in einer Stadt. Und wir haben noch nicht mal in allen Städten einen Aufrichtungsheiler oder Heilerin. Insofern ist es schön, wenn das wächst.
Sind wir schon in euren Visionen irgendwo? Man hört es ein bisschen raus. Was gibt es noch, wo ich sage, das ist schon noch etwas, das habe ich bildlich schon empfangen, ist noch nicht ins Materielle übrigens oder nicht umgesetzt. Was kommt, was dürfen wir uns noch freuen?
Ja. Es ist noch nicht spruchreif.
Okay, ist doch nicht spruchreif. Ja.
Für mich auf jeden Fall, dass die Menschen wirklich keine Hemmung oder Hürden oder Widerstände haben, sich der Geistheilung zu öffnen. Natürlich soll man immer alles gut prüfen für sich. Es gibt ja viele Ansätze und welcher passt da auch zu mir. Aber meine Vision ist wirklich, dass das genauso gelebt wird und angenommen wird als Unterstützung, wie wenn ich zu einem klassischen Therapeuten gehe und dass das auch nichts Anrüchiges ist oder Spezielles, sondern dass man sagt, das ist genauso valide, dass ich mich mehr von der geistigen Ebene dem Thema nähe und zusätzlich oder ausschließlich auch dann die Geistheilung für mich nutze.
Ja, was ich festgestellt habe in meiner Arbeit in der Praxis, ich habe bei euch ja die Ausbildung gemacht, ursprünglich typisch westlich materialistisch geprägt und so weiter, Physiotherapie, Schulmedizin, und dann irgendwann gemerkt, dass da ist einfach mehr, und dann auf diesen, sag mal, spirituellen Weg mich mehr geöffnet und den jetzt viel mehr folge intensiv und toll. Das Mentale dazu, und irgendwann so, okay, was energetische Arbeit auch schon gehört, und dann wurde mir eben euch empfohlen und da immer mehr reingekommen bin und jetzt einfach feststelle, gerade wenn ich auch sehr manuell arbeite, die Materie bewegen möchte, gelingt es mir einfach viel besser. Ja. Also gerade die Beckenschiefstände, das ist so was Typisches, was ich auch von der Osteopathie kenne, wo ich jetzt, ich sag mal, sagen kann, dass ich sehr gut bin, das wieder gerade zu machen, auch wenn die Natur auch nicht gerade ist draußen, das nicht immer das Ziel ist, trotzdem da irgendwo, genau,
zu harmonisieren auf jeden Fall. Ne? Und ich denke, dass bei dir sich das auch gar nicht trennen lässt. Du wirst beides einfließen lassen in dir, und das ist so schön. Ja? Das finde ich auch eine tolle Kombination. Mhm. Wir haben ja auch sehr viele Therapeuten ausgebildet, ne? Weil ganz viele auch an so einem Punkt sind, den du gerade geschildert hast. Auch wir haben fast immer Ärzte in der Ausbildung, die einfach sagen, ich stoße da irgendwo an Grenzen und ich bin einfach aufgeschlossen. Und das ist toll, weil ich denke einfach, dass sie ihren Patienten ein viel weiteres Spektrum auch anbieten können. Und das ist immer gut, ja, mehr Wahlmöglichkeiten zu geben.
Wenn es dann zu Ende ist, Alexander, ich frage nicht, ob es weitergeht. Wir wissen alle, oder wir sind davon überzeugt, dass es weitergeht. Was würdest du mitnehmen in dein Lunchböxli, wenn du was mitnehmen könntest, wenn es weitergeht?
So weit habe ich bisher noch gar nicht gedacht. ich würde Zufriedenheit mitnehmen wollen. Zufriedenheit darüber, dass ich vielen Menschen eine gewisse Unterstützung, also diesen Support geben konnte, um zu sich selbst zu finden, und dass sie das dann auch weitergeben können. Ja, also dass wir in der Tat uns selbst und das Kollektiv positiv verändern können.
In meinem Lunchbox-Li kam jetzt sofort als intuitive Input-Befüllung Liebe.
Ja. Ich habe jetzt meinen Kristall von euch nicht dabei, aber den habe ich immer in meinem Sack, wenn ich behandle, immer.
Toll.
Das ist wirklich sowas, und ich brauche ihn auch ab und zu. Gestern habe ich wieder mal so, hey, du hast ja diesen Kristall. Ah. Auch immer wieder diesen Switch, so, du könntest auch mal wieder mit dem was machen. Mhm. Oder gestern durfte ich auch wieder mal eine Dreiheilung machen. Und es ist immer wieder so ein bisschen das, mich dem zum Öffnen auch, hey, das probier das mal. Und es ist natürlich immer die Frage auch, wie offen ist das gegenüber, aber grundsätzlich spielt das eigentlich keine Rolle. Okay, jetzt habe ich gesagt, so, leg dich mal hin, schließ die Augen, sei einfach da, wenn du schläfst du, es spielt keine Rolle, du musst nichts, du darfst einfach. Und genau. Ich glaube, diesen Kristall, auch wenn ich ihn nicht mitnehmen kann,
ist geistig, sowas imaginär ist geistig, in deinem Land geistig präsent.
Genau, zum Schluss ein Zitat von jemandem, oder von einer Person, das euch inspiriert, das euch Kraft gibt, und warum?
Also du hast ein Zitat eben schon genannt, das ist auch das sozusagen Stiftungsmotto, do good, feel good. Mhm. Dieses Gutes tun tut gut, und das verstehen wir durchaus so, tue dir selber Gutes, ja, und daraus kannst du dann auch anderen, also dass der Ansatz erstmal über einen selber läuft, aber natürlich auch, tue anderen Gutes, und daraus entspringt auch ganz, ganz viel Zufriedenheit, Erfüllung, Glück für dich selber. Und wenn wir das alle leben, dann glaube ich, gibt es einen großen Energiesprung in die richtige Richtung für uns alle.
Es beginnt mit denke gut, handle gut, fühle gut. Und diese drei Sätze, die drei Begriffe, die kann man aneinander reihen, wie ein Mantra. Es gibt hier keinen Anfang, kein Ende. Und es gibt eine gute Ausrichtung für unsere Gedanken, so für den Gedankenkörper, für den Handlungskörper und für den Gefühlskörper.
Mhm. Dann haben wir ja bei der Dreiheilung Licht, Liebe, Kraft. Und da ist auch vielleicht für die Zuhörer auch nochmal schön, dass man im Alltag, auch wenn man vor Entscheidung steht, einfach sich mal fragt, wird dieser Schritt oder diese Entscheidung mehr Licht, mehr Liebe, mehr Kraft in mein Leben und das Leben anderer bringen oder eher nicht? Ja? Und wenn da dreimal Ja kommt, dann geht es da lang. Und wenn ein Nein kommt, überlegt man ein bisschen. Wenn zwei Nein kommen, dann würde ich sagen, geh einen anderen Weg, finde nochmal eine andere schöne Alternative. Ja, das sind auch gute Parameter zum sich orientieren.
Das nehmen wir direkt mit als Take-Home-Message. Liebe Caroline, lieber Alexander, von Herzen danke gerne, für eure danke. Zeit, Energie und ja, euch tiefe Wirken auf dieser Welt für unsere Gesundheit. Der Mix aus Schweizerdeutsch und, und Hochdeutsch habe ich auf Schweizerdeutsch aufgeschrieben. Und in einem Mix zum Ende präsentiert.
Wunderbar.
Und dann habe ich, genau, es geht gerade weiter, an alle Therapeutinnen und Therapeuten, die zuhören und jetzt lustig geworden sind auf dieses Wirken, wo Caroline und Alexander weitergeben. Da findet ihr natürlich mehr Infos unter toscar.de. Und ihr seid auf Insta, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn.
LinkedIn nicht, nein.
Habe ich euch gefunden?
Toscar Healing? Ja, tatsächlich.
Ja. Ah, ja. Aber vor allem genau die Webseite und ja, auf Instagram.
Wir haben auch eine Schweizer Webseite, toscar.ch, ist vielleicht für den einen oder anderen
klar.
auch interessanter.
Toscar.ch. Mhm,
genau. Schön.
Wollt ihr noch was mitgeben?
Ja, während unseres Gesprächs kam mir immer wieder ein Zitat, was ich schon lange nicht mehr betrachtet habe in den Sinn. Es ist nicht von uns, es ist von Goethe. Und ich versuche das so sinngemäß wiederzugeben. Solange du nicht hast dieses Sei und Werde, bist du nur ein trüber Geist auf dieser Erde.
Schön. Ja, schönes Zitat.
Ja, also, dass wir uns öffnen, dass wir nach innen schauen, und diese Schätze, die in uns sind, nach außen tragen. In Form von Liebe, Licht und Kraft.
Und diesen Podcast.
Ganz
genau. Ganz genau.
Den hört ihr auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Teilt und liked unsere Vision. Wenn sie euch inspirieren, dann bin ich mega dankbar für 5 Sterne und immer auch für ein ehrliches Feedback. Der Flow im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. For free. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedoch das Empfinden habt, dass unsere Worte und Energie eine Wirkung zeigen, unsere Geschichten und Visionen euch helfen im Leben, dann dürft auch ihr mir helfen und den Energiefluss in Form von einem Batzeli, sage ich auf Schweizerdeutsch, zurückfließen lassen. Am einfachsten via Twint in der Schweiz mit Vermerk an 079 405 29 45. Dafür danke ich von Herzen. Danke vielmals nochmal.
Danke dir, Raphael.
Caroline.
Danke,
Raphael. Sehr schönes und Gespräch. Alexander. Dann kommen wir zu unserem traditionellen Schluss und singen zusammen Flow in me and
Flow in you.
Aha.